ist das Wort Gottes. Und diese Basis muss bestimmen, was ich glaube und wie ich die Erlösung sehe. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die Belohnung wird, welche ihn suchen, dass er ihn belohnen wird, welche ihn suchen. Und Johannes 16, Vers 8, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Und das sind drei schwere Worte. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Und im Mittelalter war das ein gewaltiges Thema. Und die Leute hatten Angst vor der Strafe der Sünde. Und es wurde ja auch so geschildert in der Kunst und überall, wie das in dem Nachleben sein wird, wenn man nicht in der Gunst Gottes stirbt. Also die Leute hatten Angst vor dem Resultat der Sünde mit Hölle und alles drum und dran. Und dann sagt die Bibel etwas Interessantes von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Im Anfang war das Wort und dieses Wort ist aufgeschrieben, dass jeder es lesen kann. Und wenn man dieses Wort nicht glaubt, wenn man nicht glaubt an denjenigen, zu dem das Wort hinzeigt, dann sagt die Bibel, das ist Sünde. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr sieht. Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe. Das hört sich kompliziert an. Was kann das wohl heißen? Eigentlich in diesen drei Aspekten hier, wo das Gericht auch noch reinkommt, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, haben wir die ganze Heiligtumslehre, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Abend. Weil ich zu dem Vater gehe, hat das etwas mit Gerechtigkeit zu tun? Ja. Denn ich habe keinen physischen Jesus, mit dem ich reden kann. Ich kann nicht zu ihm hingehen und sagen, erklär mir das mal bitte wieder, denn ich verstehe das nicht. Ich habe nur sein Wort. Und weil er nicht mehr hier ist, muss ich dieses Wort mit Glauben in Anspruch nehmen. Und Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Das sind wichtige Punkte, die Martin Luther auch bewegt haben. Galater 3, Vers 2, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also wie seid ihr gerettet worden? Durch eure Werke oder durch den Glauben? Galater 3, 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben wurde, die glauben. Es geht immer um den Glauben. Römer 14, 23, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus dem Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also der Glaube wird hoch angerechnet in der Bibel. Und alles, was nicht aus Glauben ist, nach Bibel ist Sünde. Also wenn man nicht an Christus glaubt, nicht sein Wort glaubt, dann ist das Sünde. Und alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist auch Sünde. Also es hängt alles zusammen. Und dann gibt es ein wahres und ein falsches Evangelium in der Bibel. Und wir werden in der Bibel gewarnt, dass dieses Problem auftauchen wird und man sollte den Geist immer prüfen. Also Offenbarung 14, Vers 6 sagt, es wird in der Welt ein ewiges Evangelium gepredigt, eines, was nie sich ändern kann. Es ist unveränderbar. Es kann nicht einmal so sein und einmal so sein. 2. Korinther 11, Vers 4 sagt, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfängt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Und Galater 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Also schon damals, zu Paulus' Zeit, haben Leute schnell den Wechsel gemacht von einem wahren Evangelium zu einem falschen Evangelium. Ist es da nicht möglich, dass wir heute das gleiche Problem haben können? Dass wir nicht heute auch eine Wahl haben zwischen zwei verschiedenen Evangelien? Römer 3, Vers 28. So kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das ist ziemlich deutlich. Also die Bibel sagt ganz eindeutig, wir werden durch den Glauben gerettet. Man wird gerettet, weil man glaubt und nicht durch die Werke. Denn wenn es Werke wären, dann wäre es nicht ein Geschenk, sondern ein Lohn. Und das ist der Unterschied zwischen den zwei Weltansichten, die man in der Welt hat. Und das war von Anfang an so. Kain und Abel. Kain hat gesagt, ich bringe die Werke meiner Hände und das sollte genügen als Opfer. Werksgerechtigkeit. Abel hat gesagt, vorgeschrieben ist ein Lamm ohne Fehler. Ein Typus, der hinweist auf eine größere Wirklichkeit, der Messias, der kommen würde, das Lamm Gottes, das die Sünden wegnehmen würde. Das eine Opfer wurde angenommen, das andere Opfer wurde abgelehnt und schon gab es Streit, Religionsstreit. Und schon gab es Mord. Denn aus diesem Religionsstreit kommt dann endgültig auch dieser Konflikt, der über Jahrhunderte, schreckliche Konsequenzen hatte. Also Römer 3, Vers 28, das ist der berühmte Text, den Martin Luther auch gebraucht hat. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das sind noch Texte, wir brauchen sie ja nicht alle lesen. Also die protestantische Lehre war sola fide, allein durch den Glauben. Und dieses kleine Wörtchen, allein, nur dieses eine kleine Wörtchen, allein, hat zu dem Tod von über 100 Millionen Menschen geführt. Wie kann ein kleines Wort so eine gewaltige Auswirkung haben? Und so müssen wir die Geschichte studieren. Und die protestantische Sola Fida Lehre, und hier ist eine katholische Webseite, und wir werden hören, was die dazu sagen. Also die Lehre der Rechtfertigung allein aus Glauben hat ihren Ursprung in Martin Luther. Denn er hoffte auf diese Weise, sein Gewissen beruhigen zu können, das ihn sehr quälte. Dafür nahm er Zuflucht zu der Erklärung, es sei gänzlich pharisäisches Denken, gute Werke als notwendig gegenüber einem bloßen Glauben hinzustellen. Und offensichtlich brachte ihn das aber nicht die erhofften Frieden und Trost. Zumindest konnte er ihn selbst nicht überzeugen, denn an vielen Stellen war er so ehrlich und gutmütig, gute Werke zu loben. Also diese katholische Seite sagt, Martin Luther, der hatte Probleme, persönliche Probleme, und das war seine Art und Weise, um diese zu überwinden. Er hat wohl zugegeben, dass, man muss das Gesetz halten und so weiter, aber wirklich hatte er andere Probleme. Luther musste überrascht feststellen, dass seine neue Lehre in direktem Widerspruch zur Bibel stand. Interessant. Er verwarf darum den Jakobusbrief als Strohhalm. Ja, denn der Jakobusbrief sagt, dass Glaube ohne Werke ist auch nicht vollkommen. Man muss also beides haben. Aber was sie hier nicht sagen, ist, dass Martin Luther später selber erkannt hat, dass der Jakobusbrief kein Brief des Strohs ist. Und er hat es auch selber, diese Ansprache aus seiner Bibel, entfernt. Und einmal hatte er seinen Doktorshut auf den Tisch gelegt und gesagt, wer Jakobus und Paulus miteinander vereinbaren kann, der bekommt meinen Doktorshut. Und der Doktorshut lag da. Und keiner hat ihn in Anspruch genommen. Bis Martin Luther eines Tages reinkam und diesen Hut aufnahm und sich auf den Kopf setzte. Denn er hatte erkannt, wie es eigentlich funktioniert. Dass die Werke nicht zur Erlösung führen, sondern dass die Werke eine Konsequenz des Glaubens sind. Und somit hat er sie vereinbart. Aber das wird hier nicht gesagt. Also, was war die tragende Säule der Reformation? Martin Luther sagte über die Rechtfertigung, von diesem Artikel, Gerechtigkeit allein aus Glauben, kann nichts aufgegeben oder gelassen werden, noch kann irgendwas ihm entgegengewährt oder gebilligt werden. Also das ist der springende Punkt der ganzen Reformation. Geht die Rechtfertigungslehre verloren, sagte er, gehen gleichzeitig alle christlichen Lehren verloren. Diese Lehre, die Rechtfertigung, ist Haupt- und Eckstein. Sie allein zeugt, nährt, erbaut, erhält und verteidigt Gottes Gemeinde. Und ohne sie kann Gottes Gemeinde nicht eine Stunde sein. Nicht eine Stunde. Das ist der Eckstein der Glaubenslehre. Und was hat das Konzil zu Trient darüber bestimmt? Und was haben sie dazu gesagt? Und das waren die Kanons, die ausgesprochen wurden. Und Rom sagte dazu, wer sagt, der Gottlose werde allein durch den Glauben gerechtfertigt, sodass er darunter versteht, es werde nichts anderes erfordert, wodurch er zur Erlangung der Rechtfertigung mitwirkte, der sei mit dem Anathema belegt, mit anderen Worten verflucht. Also Rom behauptete, nein, nicht allein durch den Glauben, sondern auch durch Werke. Also das Wort allein war der springende Punkt. Noch ein Kanon, wer sagt, die Menschen würden entweder allein durch die Anrechnung der Gerechtigkeit Christi oder allein durch die Vergebung der Sünden ohne die Gnade und Liebe gerechtfertigt, die in ihrem Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen, also verliehende Gnade, der sei auch verflucht. Also dieses Wort allein war das Mega-Problem. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zu der Geschichte und schauen, was da jetzt wirklich passiert ist. Tetzel, wie wir auch gestern gehört haben, hatte Ablassbriefe, denn der Papst in Rom wollte den Petersdom ausbessern. Und hier war eine Möglichkeit, etwas zu verdienen. Jetzt, das hat eine ziemlich lange Geschichte, dieses Ablasssystem. In der ganz frühen Geschichte war es so, dass Menschen, die Vergebung haben wollten, zu ihrem Priester gingen. Und und so entstand eine Möglichkeit, um für Erlass der Sünden auch etwas zu verdienen. Und in der frühen Geschichte haben sie das dann quasi verboten und verschoben zum Bischof. Also der konnte dann eine Art Ablass weitergeben. Und mit der Geschichte wurde das dann auch nachher problematisch, denn da wurde Handel getrieben mit diesen Dingen. Und so geschichtlich kam es dann so, dass nur der Papst die Macht hat, einen Ablass auszuteilen. Und Martin Luther, weil er sah, was für eine Korruption damit verbunden war, hat dann diese Thesen, die nur um das Ablasssystem gingen, nichts anderes, an die Kirchentür festgenagelt. Und somit wollen wir wissen, worum geht es denn eigentlich mit dem Ablass? Denn Menschen glauben, dass die Lehre des Ablasses heißt einfach, dass dir die Sünden vergeben sind. Aber das ist nicht, was ein Ablass ist. Ein Ablass ist was ganz anderes. Ein Ablass befreit einen von der Strafe der Sünde. Also es ist nicht, dass die Sünde vergeben wird. Die Sünde muss vergeben werden nach katholischer Lehre, indem man bei einem Priester die Sünde beichtet. Aber dann hat man immer noch die Schuld. Und diese Schuld muss bezahlt werden. Also die Lehre sagt, wenn die Person, die vergeben ist, also stirbt, dann ist die Schuld noch immer nicht bezahlt. Und die muss bezahlt werden. Also die Person kann nicht direkt in den Himmel gehen, obwohl die Sünden vergeben sind. Und die Schuld muss erst bezahlt werden. Also haben sie das System des Fegefeuers gehabt. Und da ging man hin, um etliche Jahre bis tausende Jahre da eben im Fegefeuer diese Schuld zu bezahlen. Und nicht nur das, man konnte auch einen Ablass bekommen, um diese Strafe für andere zu erlassen. So wie zum Beispiel Eltern oder Kinder oder was auch immer, wer auch immer gestorben war. Also das war die katholische Lehre. Und jetzt ist die Frage, warum konnte die Kirche einen Ablass austeilen? Wieso nicht Gott? Wieso war es der Papst, der diesen Ablass austeilen konnte oder verkaufen konnte? Und da muss man die katholische Lehre verstehen. Also fragen wir die katholische Kirche hier in ihrer Webseite, um uns zu erklären, wie das läuft. Und es geht so: Der Gnadenschatz besteht aus den überreichlichen Verdiensten Christi sowie den Verdiensten der Heiligen. Der Gnadenschatz ist eins aufgrund der Gemeinschaft der Heiligen im Leib, wobei Christus das Haupt ist. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt über den Gnadenschatz das Folgende: Diese geistlichen Güter der Gemeinschaft der Heiligen nennen wir auch den Kirchenschatz oder Gnadenschatz. So, ich brauche das jetzt nicht alles lesen, ich werde es eher erklären. Also die Kirche lehrt, dass die guten Werke Christi gehören zu einem Gnadenschatz. Und dieser Gnadenschatz wurde dem Papst überhändigt. Er ist der Einzige, der diesen Gnadenschatz austeilen kann. Aber der Gnadenschatz ist nicht nur die Werke Christi, sondern auch die guten Werke der Heiligen und Maria und so weiter. Und diese guten Werke werden dann zu dem Gnadenschatz hinzugefügt. Und aus diesem Schatz kann der Papst schöpfen und er kann austeilen. Und der Schatz ist so groß, dass er nie leer wird, also hat er die Macht, um diese Gnade auszuteilen. Also wie funktioniert das? Kommen wir fragen den Katechismus der katholischen Kirche, damit wir ganz sicher sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hier steht geschrieben in diesem Artikel: Außerdem gehört zu diesem Schatz auch der Wahrheit unermessliche, unerschöpfliche und stets neue Wert, den vor Gott die Gebete und guten Werke der seligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen besitzen. Und wenn wir ein bisschen weiter da unten lesen, wo es auch dick gedruckt ist, so haben sie ihr eigenes Heil, das ist ganz wichtig, so haben sie ihr eigenes Heil gewirkt und dadurch auch zum Heil ihrer Brüder in der Einheit des mystischen Leibes beigetragen. Also die römisch-katholische Kirche lehrt, dass dieser Schatz die guten Werke aller Heiligen beinhaltet und dass sie durch diesen Schatz nicht nur ihr eigenes Heil bewirkt haben, aber genügend mehr getan haben, als was notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Und dieser Überfluss ist verfügbar in diesem Schatz. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen fragen, mit welchem Recht der Papst diesen Ablass geben kann. Wie kann er die Strafe erlassen? Und wenn man sich überlegt, wie sie das Fegefeuer geschildert haben, ein schreckliches Feuer, das brennt mit schrecklichen Schmerzen, und man will ja nicht, dass die geliebten Leute da in diesem Schmerz leben müssen, in dem Nachleben, also müssen sie befreit werden daraus. Und der Papst hat die Macht, es zu tun, und Christi nicht, weil er die Macht der Kirche gegeben hat. So wer ist jetzt eigentlich in diesem System der Gott der Gnade? Ist es Christi oder ist es der Papst? Und dann haben sie noch das System, wo alle paar Jahre der Papst mit einem kleinen Hammer zu einem bestimmten Platz im Petersdom geht, wo da so eine Figur ist, und dann schlägt er auf diesem Platz und dann können die Seelen aus dem Fegefeuer befreit werden. Dann fragt man sich, wenn er so gnädig ist, wieso er nicht ständig da steht und die Seelen befreit. Wieso sollen sie ständig leiden in diesem Feuer? Also dieser ganze Glaube wurde dann befragt. Denn nirgends in der Bibel steht da etwas von einem Fegefeuer. Und dann ist da noch eine andere Frage. Wenn das Sünden sind, die bezahlt werden müssen oder wo die Strafe bezahlt werden muss, dann wie steht das denn jetzt mit der Vergebung? Und wenn ich mal so ein dummes Beispiel gebrauchen darf, denn ein dummes Beispiel erklärt manchmal Dinge, die andere Dinge nicht so leicht erklären. Können wir sagen mal, ich war gemein zu meiner Frau. Passiert natürlich nie. Denn nur einer, der eine sündige Natur hatte, würde je solche Dinge tun, natürlich. Aber können wir sagen mal, es ist mal passiert. Und ich war echt gemein zu meiner Frau. Hatte nicht genug gegessen oder nicht geschlafen oder was auch immer, war griesgrämig. Und meine Frau sitzt und weint. Und der Stolz in mir erlaubt mir nicht sofort, um zu beichten und zu sagen, es tut mir leid. Aber endgültig, mein Gewissen plagt mich. Und ich gehe zu meiner lieben Frau, die das überhaupt nicht verdient hat, und sage: Schatz, es tut mir leid, dass ich so war. Kannst du mir bitte verzeihen? Und sie sagt: Natürlich. Und ich umarme sie und sie umarmt mich und alles ist schön und gut. Sie hat mir verziehen. Und erleichtert drehe ich mich um und ich gehe wieder zu meinem Büro und plötzlich kriege ich einen Schlag mit der Pfanne auf den Kopf, dass ich da liege. Und ich sage: Was war das denn jetzt? Und sie sagt: Ja, ich habe dir verziehen, aber du hast noch nicht die Schuld bezahlt. Jetzt ist es gut. Okay, das ist jetzt ein doofes Beispiel. Aber eigentlich ist es doch so, ist es nicht so? Hat Christus, wenn er sagt, ich habe dir verziehen, hat er das dann im vollen Sinne getan, auch die Schuld? Hat er nicht auch die Schuld getragen am Kreuz? Oder hat er nur gezahlt für Die Sünde, aber nicht die Schuld. Und die muss man dann noch selber tragen. Wie weit geht die Erlösung? Das ist eine wichtige Frage. Wie weit geht die Erlösung? Verdienst, sagt die katholische Seite, kann nicht übertragen werden, aber verdienstvolle Taten können für einen anderen Sühnung bewirken. Jetzt, wenn man das liest, überlegt euch das mal, komm, wir lesen es nochmal. Verdienst kann nicht übertragen werden, aber verdienstvolle Taten können für einen anderen Sühnung bewirken. Ist das nicht ein Widerspruch? Was meint ihr? Ist das ein Widerspruch, ja oder nein? Ist doch eins und das Gleiche, nur in anderen Worten. Also Semantik, wie man etwas ausdrückt, ist in diesen Dokumenten sehr, sehr wichtig. Auch da unten dick gedruckt, auf die gleiche Weise können die verdienstvollen Taten der Heiligen die Schuld zeitlicher Bestrafung für jemand anders sühnen. Okay, also das ist katholische Lehre. Und die Reformation hat dann diese Dinge befragt. Das fing an mit Ablass, aber es hat nicht da aufgehört. Die Fragen wurden immer mehr. Und wo soll man denn die Antworten herholen? Da die Antworten kamen von den Kirchenvätern. Und dann hat man diese lange Geschichte von wie das abläuft und was man dann alles dazu dichten muss, um das überhaupt funktionieren zu lassen. Und dann, wie kann man auch noch rechtfertigen, dass es verkauft wird? Und wie funktioniert das? Wir lesen weiter, auch in dieser katholischen Seite, diesen Schatz, also diesen Schatz der Werke, hat er weder in ein Tuch gewickelt, noch in einem Feld verborgen, sondern dem seligen Petrus anvertraut, dem Schlüsselträger und seinen Nachfolgern. Die Kirche kann, bevollmächtigt durch Christus und durch die Gemeinschaft der Heiligen, aus dem einen Schatz der Verdienste und Genugtuung schöpfen, um die Schuld zeitlicher Bestrafung für jemanden zu verkürzen oder aufzuheben. Ein Ablass ist die Erlassung von Gott einer zeitlichen Strafe von Sünden, deren Schuld bereits vergeben ist. Also ich habe diese Geschichte nicht ausgedacht. Das ist wirklich die Lehre. Und wenn man sich das erstmal überlegt, dann wird das ein Riesenproblem. Denn der ganze Erlösungsplan, so wie in der Bibel steht, ist irgendwie verzerrt. Johannes 14, Vers 6 ist so einfach und schlicht. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann kommt natürlich die Frage, aber wir haben ja eben gesehen, dass dieser Schatz von wem ausgeteilt wird? Vom Papst. Also muss ich zu Christus via den Papst oder kann ich direkt zu Christus? Das war die Frage. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Es ist so erfrischend. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Gnade, Ablass. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also die Bibel hat das so einfach gemacht. Und es hat auch nichts gekostet. Es hat nur ein bußfertiges Herz gekostet. Das ist alles. Jetzt dieser Ablass, ist der heute noch gültig? Oder war das eine Lehre des Mittelalters? Das ist doch wichtig, wir sind doch heute in einem ganz neuen Zeitalter. Das ist doch sicherlich so, dass, diese Ideologie hat sich doch sicher geändert. Denn welcher moderne Mensch würde das heute noch glauben? Aber wie sieht es denn aus in der Wirklichkeit? Voller Ablass für Glaubensjahr. Das war zur Zeit von Papst Benedikt. Und der hat zu dem 50. Jahrestag der feierlichen Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, der natürlich den Weg geöffnet hatte für die Einheit der Kirchen wieder, hat er einen Ablass dargestellt. Gut, also ein feierlicher Ablass. Da es sich in der ersten Linie darum handelt, ein Leben zu führen, das im höchsten Grade heilmäßig ist, sofern das auf dieser Erde möglich ist, also den höchstmöglichen Grad an Reinheit der Seele zu erlangen, hat man ein Ritual, das man durchführt, damit man in diesen Zustand gelangt. Und dann kommt ein Ablass. Also das war zur Zeit Benedikts. Und dann lesen wir hier, kann jeder einzelne Gläubige, der in echte Reue nach entsprechender Beichte und vollzogener sakramentaler Kommunion in den Meinungen des Heiligen Vaters betet, den vollständigen Ablass für die durch die eigenen Sünden verschuldeten zeitlichen Strafen erlangen. Also genau die gleiche Lehre ist heute noch da, es wird nur etwas anders verpackt. Oder wie es eine andere katholische Webseite, Papst Franziskus bewährt Ablass für Weltjugendtag. Okay. Alle modernen Päpste, Johannes Paulus II., Benedikt, Franziskus, alle haben Ablass bewährt. Laut dem Organ der Heiligen Apostolischen Pontifikate will Papst Franziskus seinen Twitter-Anhängern vollkommenen Ablass, das ist ein spezieller Akt, der die Zeit im Fegefeuer verkürzen soll, gewähren. Jetzt, wenn man sich das mal überlegt, wenn man einen Tweet schickt, dann bekommt man einen Ablass. Okay, wirklich? Hier ist die The Guardian und die machen es auch ganz eindeutig. Vatikan bietet Twitter-Anhängern von Papst Franziskus kürzere Fegefeuerzeit. Man würde meinen, das ist ein mittelalterlicher Gedanke, der inzwischen nicht mehr gültig ist. Aber wir sehen, dass es hat sich nichts geändert. Die Lehre ist noch die gleiche. Es ist nur so, dass man nicht direkt Geld dafür bekommt. Aber weil ein Ablass oft mit Pilgern zu tun hat und zig Millionen Menschen auf diese Reisen gehen und unheimlich viel Geld dafür gebraucht wird, ist es immer noch eine teure Sache. Also dieser Ablass, der jetzt noch gültig ist, vom Papst Franziskus, Fatima, Portugal, 2016, und der gilt noch bis zum 26.11.2017, kann man sich einen Ablass holen, wenn man das Folgende tut, nämlich Nummer 1, pilgern nach Fatima. Zweitens, bete vor einer Statue unserer Dame von Fatima. Oder drittens, für ältere Personen, die können bei irgendeiner Kirche vor so einer Statue beten. Dann bekommen sie einen Ablass. Aber es ist immer noch etwas, was ich tun muss. Es ist Werke. Also das ist eine werksorientierte Glaubensrichtung. Jetzt hier ist eine protestantische Webseite, denn ich möchte nicht zu viel selber sagen, sonst kann man nachher behaupten, dass ich diese Dinge, selber aus dem Ärmel schütteln. Ich will lieber, dass die Protestanten und die Katholiken auf den Webseiten diese Dinge ganz offensichtlich offenbar machen. Die meisten Christen wissen, das ist eine protestantische Gruppe, die versucht, um katholische Menschen zu erreichen. Und sie schreiben, die meisten Christen wissen, dass am 31. Oktober 1517 in Augsburg etwas Dramatisches geschah. An diesem Tag spazierte ein unbekannter Mönch namens Martin Luther zur Nordtür der Schlosskirche in Wittenberg und nagelte 95 Thesen an die Tür. Denkt man an Ablässe, kommt unwillkürlich das Wort Vergebung in den Sinn. Also darum geht's. Wie wird man vergeben? Aber dann geht's weiter. Was viele Christen aber nicht wissen, ist, dass am 31. Oktober 1999, also 482 Jahre nachdem Luther seinen Protest erhoben hatte, am selben Ort ein anderes dramatisches Ereignis stattfand. An eben dem Tag und Ort von Luthers Herausforderung unterzeichneten Vertreter der römisch-katholischen Religion und des Lutheranischen Weltbundes eine Übereinkunft mit dem Titel Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Also die katholische Kirche und die Lutheraner kamen zusammen und unterschrieben eine gemeinsame Erklärung, und das Streitbeil der Reformation wurde quasi begraben. Oder das war der Anfang des Begräbnisses. Und dieses Begräbnis soll vollendet werden in diesem Jahr am 31. Oktober. Also hat man wirklich diese Zusammenkunft aufgrund von Lehre vereinbart, und sind Sie jetzt von gleicher Meinung? Oder wer hat sich geändert? Hat Rom sich vielleicht geändert? Hat der Protestantismus sich geändert? Wer hat sich geändert? Und wenn, wie haben sie sich geändert? Denn was wir eben gesehen haben, dass der Grund für den Ablass sogar jetzt noch immer gültig ist. Denn Papst Franziskus hat ja einen Ablass für dieses Jahr. Und ihr müsst euch beeilen, denn das geht nur noch einen Monat oder zwei, dann ist es weg. Zuallererst repräsentiert diese gemeinsame Erklärung nicht das konservative Lager der Lutheraner, sagt diese Webseite. Und dann auch noch fett gedruckt da: Die meisten konservativen Lutheraner lehnen das Dokument ab und haben sich von Anfang an dagegen ausgesprochen. Also was wir lesen in den Medien, dass alle so zufrieden sind mit diesem Dokument, ist nicht wahr. Denn viele Protestanten protestieren, dass dieses Dokument nicht das behauptet, was es angeblich behaupten sollte. Jetzt zitieren sie das Ziel, dieses Dokument als Ziel der GER, geben die Autoren im Antwort an, und ich lese nur das Dickgedruckte da: gemeinsames Verständnis unserer Rechtfertigung durch Gottes Gnade im Glauben an Christus zu vertreten. Also hier haben wir eine Übereinstimmung. Und wie gesagt, das große Problem war das Wort allein. Die tragende Säule des Protestantismus ist Rechtfertigung allein aus Glauben. Sola fide. So, da ist nur eine scheinbare Konsens, und diese Webseite sagt, das beruht sich auf semantischer Wortspiele. Also das Dokument ist raffiniert zusammengestellt, dass wenn man es überflächlich liest, sieht es toll aus. Aber wenn man es ein bisschen tiefer studiert, dann scheint es eigentlich das Gegenteil zu sagen, von was es eigentlich sagt. Und eine interessante Verwicklung war natürlich, als Tony Palmer, das ist der Mann da an der rechten Seite, vor ein paar Jahren zu den Evangelikalen kam, denn die Lutheraner haben dieses gemeinsame Dokument unterschrieben, und die Methodisten eine kurze Weile danach haben dieses Dokument auch unterschrieben, und der gemeinsame Weg wurde immer mehr studiert durch die Ökumene, aber die Evangelikalen waren noch nicht betätigt. Und so kam Tony Palmer, und der war protestantischer Charismat, der in der katholischen charismatischen Bewegung wirkte und arbeitete. Und wie wir gestern gehört haben, er war bekannt mit dem jetzigen Papst, und das war so eine leitende Figur in seinem Leben. Er wollte einmal katholischer Priester werden angeblich, und angeblich, so sagen die Webseiten, hat der Papst ihm geraten, bleib lieber beim Protestantismus, denn dann können wir Brücken bauen zwischen den verschiedenen Gruppen. Und er ging dann zu Kenneth Copeland Ministries, und Kenneth Copeland da an der linken Seite, und hatte ein Video, das er zeigte, vom Papst, wo er alle ermutigt, um dieses Streitbeil zu begraben und für die Einheit. Na gut, und dann hielt er eine ganz interessante Ansprache, und das Resultat war, dass etliche führenden, leitenden evangelikalen Führer und Leiter dann zum Papst gingen, so wie wir es hier sehen. Und was noch mehr interessant ist, dass die meisten von denen heute die Berater sind von Donald Trump. Das ist recht interessant. Und da hat er eine interessante Rede gegeben, und wir haben so einen kleinen Ausschnitt gemacht von dieser Rede. Und die wollen wir mal vorspielen. Und bitte, wir haben es in Deutsch runtergeschrieben, dass ihr seht, was er eigentlich sagt. Und wenn man sich das anhört, hört sich tadellos an. Aber irgendwie ist da ein Problem, und das müssen wir heute Abend besprechen. So, lassen wir den Tony Palmer mal kurz reden.
I come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. It's true what you were saying about the glory. I agree with you, of course, it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. It's the glory. If you accept that Christ is living in me, and the presence of God is in me, and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upset. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility. Because Jesus said, until they are one, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant Church, there were a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruits, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Yeah. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. It's yours.
Ja, das war ein Mund voll. Also, das Erste, was er da sagte, war, die charismatische Bewegung beruht sich auf die Herrlichkeit. Und die Gegenwart der Herrlichkeit ist, was uns zusammenfügt, nicht die Lehre. Wenn ich weiß, dass Christus oder Gott in mir ist und du hast das gleiche Erlebnis, dann weiß ich, dass er auch in dir ist. Und das ist alles, was wir nötig haben. Gott wird die Lehre aussortieren, wenn wir eines Tages da oben sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass da keine Früchte im Protestantismus sind. Überhaupt keine. Weil Werke nicht wichtig waren. Und der dritte Punkt war, dass sie dann die beiden Ansichten zusammengefügt haben zu einer Lehre, die beide zufriedenstellt. Und er hat sie vorgelesen und jeder hat gejubelt und gesagt, Amen, das ist das Richtige. Und ich muss sagen, wenn ich das spiele, vorspiele, in protestantischen Gemeinden, sogar meine eigene, dann sehen Leute kein Problem damit. Es hört sich nämlich gut an. Aber ist es gut? Wir müssen es gut studieren, denn die Semantik ist wichtig. Jetzt der erste Punkt. Ist es wahr, dass die Lehre nicht wichtig ist? Jetzt hier, diese Person hieß Alfred Pohl und hat ein Buch geschrieben und das Buch hieß 17 Gründe, warum ich die Zungenbewegung verließ. Er war also Charismatiker und er hat die charismatische Bewegung verlassen. Und er schreibt das Folgende. Ich wünsche, ich würde irren. Aber gegenwärtig deutet alles darauf hin, dass die charismatische Bewegung zum gemeinsamen Nenner einer weltweiten ökumenischen Organisation oder Kirche wird. Alle bisherigen Anläufe zu einer Ökumene aufgrund von Glauben oder Lehre sind gescheitert. Doch die charismatische Bewegung erreicht Einheit nicht durch gemeinsame Dogmatik, sondern auf die Basis gemeinsamer religiöser Erlebnisse. Glaubenslehren sind ihnen allgemein nicht so wichtig. Es geht um Erfahrung. Es ist daher kein Wunder, dass in charismatischen Kreisen Leute aus vielen kirchlichen Hintergründen und Doktrinen zusammen anbeten und Gemeinschaft pflegen können, nicht weil sie dieselben Lehren hätten, sondern weil sie dieselben Glaubenserfahrungen machen. Das ist eine sehr gefährliche Trend. Warum? Wenn Wahrheit zugunsten von Einheit zur Seite geschoben wird, wird letztlich für den, der die Wahrheit ist, den Herrn Jesus, kein Platz mehr in der Bewegung sein. Naja, das ist eine Aussage von einem, der da war und sich entschließt, nein, das Wort ist wichtig. Ich kann nicht nur mich verlassen auf mein Gefühl oder auf die Führung eines Geistes, ohne den Geist zu prüfen. Aufgrund von was soll ich den Geist prüfen? Sicherlich aufgrund des Wortes. Aufgrund des Wortes. Also was hat Tony Palmer gesagt? Mit vollem Einverständnis vom Papst Franziskus? Wir, die die Erklärung unterzeichnet haben, protestieren nicht länger gegen die Erlösungslehre der katholischen Kirche. Wir predigen jetzt dasselbe Evangelium. Und dann hat er gesagt, und ihr habt gehört, allein, das Wort allein, es ist da. Könnt ihr euch entsinnen? Das Wort ist da. Steht es da? Und hat es vorgelesen. Und er hat es betont. Komm, wir lesen es. Gemeinsam bekennen wir allein, es ist da. allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und befähigt und aufruft zu guten Werken. Das, was er vorgelesen hat. Was verkehrt damit? Seht ihr, was verkehrt damit? Sagt es allein durch den Glauben? Nein? Nein? Es sagt allein aus Gnade, im Glauben an die Heilstat Christi. Im Englischen steht da wortwörtlich an die Werke Christi. Jetzt, wie werde ich erlöst? Nach katholischer Lehre, und das müssen wir weiter studieren und nicht in dem heutigen Vortrag, aber im nächsten werden wir das studieren, dass nämlich ein Unterschied, wie die Heilstat zugerechnet wird. Und wir werden so ein bisschen das betrachten in diesem Vortrag, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also allein aus Gnade ist nicht das Gleiche wie allein durch Glauben. Also kommen wir lesen, was diese protestantische Webseite darüber sagt. Allein aus Glaube ist nicht das Gleiche wie allein aus Glauben. Nicht aufgrund unseres Verdienstes schließt durch den Geist Gottes hervorgebrachte Verdienste nicht aus. Wir empfangen den Heiligen Geist, wird nicht definiert. Rom glaubt, der Heilige Geist werde bei der Säuglingstaufe herabgerufen und bei der Konfirmation aufgeprägt. Christen glauben das nicht, so behaupten sie. Okay, das sind ein paar Probleme. Das Problem ist unübersehbar. Es reicht eben nicht zu sagen, wir werden aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt. Wir müssen verstehen und verdeutlichen, wie wir aus Gnade gerechtfertigt werden. Wir müssen zudem Gnade definieren und glasklar machen, was Glaube laut Bibel bedeutet. Außerdem fehlt in dieser Formulierung das Wort allein durch Glauben. Steht nur allein durch Gnade. Also eigentlich die Gnade, von der gesprochen wird, allein durch Gnade, es definiert auch nicht, dass es allein durch Christi Gnade ist. Denn die Taten und die guten Werke der anderen können ja zu dem Schatz gehören. Also das ist so raffiniert geschrieben, dass es hundertprozentig katholische Lehre ist, aber sich anhört wie protestantische Lehre. Und da muss man echt staunen, dass sie da nicht durchgeblickt haben. Doch es gibt noch mehr zu beachten in der GER. Wie meistens in solchen Dokumenten ist der GER voll von zweideutigen Begriffen und Phrasen. Gut, jetzt hier ist ein Theologe, das war ein katholischer Priester, und der ist Protestant geworden. Das ist Richard Bennett und der hat eine ganze Bewegung begonnen, wo er diese Wahrheit präsentieren möchte. Und wir fragen ihn mal ein paar Fragen. Was hat er dazu zu sagen? Die gemeinsame Erklärung, er nennt sie die GE, ist das Ergebnis von 30 Jahren lutherisch-katholischem Dialog. Allein dieser Umstand könnte viele davon abhalten, sie kritisch zu hinterfragen. Wenn sie 30 Jahre dran gearbeitet haben, dann muss es doch was Gutes sein, oder? Er schreibt da weiter, die GE selbst geht von der Voraussetzung aus, die in der gemeinsamen offiziellen Feststellung so nicht erwähnt werden. Einige davon stellen eine totale Verneinung biblischer Rechtfertigung dar. Zum Beispiel der Gedanke, Rechtfertigen wird durch das Taufsakrament vermittelt. Nach Bibel, wie werde ich gerechtfertigt? Wenn ich meine Sünde erkenne, wenn ich zu Jesus Christus hinkomme und ich bußfertig bin, wenn ich sage, Herr, hilf mir, ich bin ein Sünder, verzeihe mir meine Sünden. Und Gott sieht meine Ungerechtigkeit und vermittelt mir seine Gerechtigkeit, und durch seine Gerechtigkeit werde ich akzeptiert. Das ist biblische Lehre. Aber hier kommt es in der Taufe. Jetzt ist es interessant, wenn wir da in der Apostelgeschichte lesen, als der Äthiopier das Buch Jesaja studierte und er las da über diesen Knecht und er fragte den Philippus, wer war das? Und er gab ihm eine Bibelstunde über Jesus Christus und er war so begeistert, dass er endgültig, als er zu einem Wasser kam, sagte, was hindert mich, getauft zu werden? Und die Antwort, Vers 37, wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubst, dann ist es gerecht, dich zu taufen. Und er sagte, ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass Jesus Christus der Messias ist. Und dann wurde er getauft. Es ist interessant, dass dieser Vers 37, wenn du glaubst mit deinem ganzen Herzen, in allen neuen Bibelübersetzungen weggelassen wird. Dann fragt man sich, warum? Warum? Kann man nur durch den Taufakt gerechtfertigt werden? Oder gehört was anderes dazu? Er schreibt, oben schreiben sie, wir bekennen gemeinsam in diesem Dokument, dass der Heilige Geist den Menschen in der Taufe mit Christus vereint, rechtfertigt und wahrhaftig erneuert. Steht nirgends in der Bibel. Nirgends. Also das ist eine katholische Lehre. Gnade genüge allein der Glaube an die göttliche Verheißung, die der sei verflucht. Und komm, wir lesen den ganzen Kanon. Kanon 8 von dem Konzil zu Trent. Wer sagt, durch die Sakramente des neuen Bundes werde die Gnade nicht aufgrund der vollzogenen Handlungen verliehen, sondern zur Erlangung der Gnade genüge allein der Glaube an die göttliche Verheißung, der sei verflucht. Interessant. Also, katholische Dogmatik. Dekret der Rechtfertigung, Kanon 24, Konzil von Trent. Wer sagt, die empfangene Gerechtigkeit werde durch gute Werke vor Gott nicht bewahrt und auch nicht vermehrt, sondern diese Werke seien lediglich die Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, nicht auch die Ursache ihrer Vermehrung, der sei mit dem Anathema belegt, also auch verflucht. Also die katholische Kirche in ihrer Lehre, ex cathedra, unfehlbar, hat gesagt, der Protestantismus ist verkehrt. Und das kann nicht widerrufen werden, denn es ist unfehlbar. Und dann der zweite Vatikanische Konzil, der endgültig zu der Ökumene führte, sagt genau ungefähr das Gleiche. Er sagt da unten in dick gedruckt, in der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Und so trägt sie im höchsten Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysterium Christi und des eigentlichen Wesens die wahre Kirche wird. Also durch die Liturgie. Was ist eine Liturgie? Liturgie ist alles, was passiert in der Gemeinde, außer das Predigen des Wortes. Alles, was man tut, teilnehmen an der Messe, das rechtfertigt einen. Steht nirgends in der Bibel. Aber das steht hier in diesen Dokumenten. Der öffentliche grundlegende Ausgangspunkt des Vatikans ist nämlich der Mensch selbst. Es geht um die Rettung der Menschen, sagte der Papst bei diesem Konzil. Im Gaudium Express, sein Enzyklikum, sagte, der Mensch Also, der eine und ganze Mensch mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Willen steht im Mittelpunkt. Also er hat irgendwie eine göttliche Vollmacht, um der Mittelpunkt zu sein. Aber die Bibel stellt nicht den Menschen in den Mittelpunkt, sondern Jesus Christus in den Mittelpunkt. Er schreibt weiter. Ein biblischer Christ mag manche Sätze lesen und bejahen in diesem gemeinsamen Dokument. Doch nimmt man die Aussagen unter die Lupe, bedeuten sie stets das Gegenteil vom ersten Eindruck. Dann sagt er, es ist so wie die Stimme ist die Stimme des Jakobs, aber die Hand ist wie die Hand Esaus. Und so sagt er, die Stimme in diesem Dokument ist wie die Stimme der Bibel, aber die Hand fühlt sich an wie die Hand von Rom. Ganz interessanter Mann. Also wir bekennen gemeinsam, dass Gott aus Gnade den Menschen die Sünde vergibt und ihn zugleich in seinem Leben von der Knechtschaft Macht der Sünde befreit und ihm das neue Leben in Christus gibt. Er sagt hier, Rechtfertigung ist Sündenvergebung und Gerechtmachung, wodurch Gott das neue Leben in Christus schenkt. Jetzt müssen wir katholische Lehre verstehen. In der Bibel ist die Gerechtigkeit immer etwas, was zugerechnet wird. Gehört nicht mir. Es ist ein Geschenk. Christus rechnet seine Güte, seine Gerechtigkeit mir zugunsten. Das ist biblisch. Ich bleibe also immer noch ein Mensch mit Neigung zur Sünde. Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann können Sie ja meine Frau fragen, wenn sie irgendwann mal kommt, ob ich noch solche Neigungen habe, obwohl ich mir wünschte, dass ich diese Neigungen nicht mehr hätte. Und es ist ein Prozess. Es ist ein Kampf. Ich muss täglich den alten Mann töten. Und glaubt mir, jeden Tag hat dieser alte Mann eine Auferstehung. Das ist ein schreckliches Ding, dieser alte Mann. Und ich habe diesen Kampf ständig. Ich kann nicht sagen, ha, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann fährt ein Irrer vor mir rein und dann merke ich, ich habe es doch nicht geschafft. Das ist nämlich das Problem. Nirgendwo in der Schrift bedeutet Rechtfertigung eine innewohnende Gerechtigkeit. Denn Rom lehrt, dass diese Gerechtigkeit, die wir bekommen, durch Werke und durch die Taufe und durch diese Gnade, ist wirklich meine Gerechtigkeit. Also dann stehe ich da mit meiner Gerechtigkeit und die wird immer mehr und mehr und mehr. Ich wachse in meiner Gerechtigkeit. Aber wenn ich nah an Christus rankomme und ich sehe im Spiegel seinen perfekten Charakter und ich stehe dann da und sehe meinen Charakter, dann weiß ich, je näher ich zu ihm komme, je ungerecht sehe ich in meinen eigenen Augen aus. Und das geht nicht mit der modernen Welt. Man will ja immer aufgepauscht sein und wunderbar aussehen. Also diese protestantische Webseite sagt weiter, die GRR enthält darüber hinaus mit voller Billigung der römisch-katholisch-lutheranischen Lehre die regenerative Taufe. Und dann zitieren sie da Abschnitt 25, wir bekennen gemeinsam, dass der Sünde durch den Glauben an das Heilshandeln Gottes in Christus gerechtfertigt wird. Dieses Heil wird ihm vom Heiligen Geist in der Taufe als Fundament seines ganzen christlichen Lebens geschenkt. Ja, wie einfach ist es jetzt, um gerechtfertigt zu werden? Ich brauche nur geboren werden und getauft werden. Dann ist es schon geschehen. Und wenn es mal schief geht, dann brauche ich nur die Liturgie zu beachten. Ich muss etwas tun. Ich muss zur Messe gehen. Ich muss beten bei einer Statue. Ich muss teilnehmen an der Eucharistie. Ich muss das, das, das. Das sind alles äußerliche Dinge. Was sucht Gott? Sucht er das Äußerliche oder sucht er das Herz?